Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hiebestreit sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und herzlich willkommen zahlreichen Praktikanten, 26 sind uns angekündigt, die beim BMZ, also dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ein Praktikum machen und heute zuhören und ich wünsche gute Erkenntnisse. Das Bundeskabinett hat heute getagt und Herr Hiebestreit kann dazu berichten.
Aber sehr gerne. Das Bundeskabinett kriegt noch ein Mikro. Dann mal
na klar.
Nee, dann das Bundeskabinett hat sich heute vor allem mit haushaltspolitischen Themen beschäftigt und ein umfangreiches Haushaltspaket beschlossen. Es enthält unter anderem den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 und den weiteren Finanzplan sowie den Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 und darüber hinaus die sogenannte Wachstumsinitiative. Hier an diesem Ort haben vor 12 Tagen der Bundeskanzler, Bundesminister Habeck und Bundesminister Lindner ja die Einigung schon grob vorgestellt. Und ich weiß auch, dass im Anschluss an unsere Regierungspressekonferenz der Bundesminister der Finanzen auch den Plan noch mal ausführlich darlegen wird. Deshalb will ich mich auf einige inhaltliche Prioritäten beschränken. Wir setzen auf mehr Sicherheit im Inneren und Äußeren, auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf steuerliche Entlastungen für Menschen und Unternehmen. Und außerdem legen wir bei diesem Haushalt den Fokus auf einen ambitionierten Klimaschutz und mehr wirtschaftliches Wachstum. All das ist abgebildet im Bundeshaushalt 2025 und der Wachstumsinitiative. Sie setzen neue Impulse für ein sicheres, wettbewerbsfähiges und zukunftsfähiges Deutschland. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden 2025 und 2026 um insgesamt 23 Milliarden Euro entlastet durch den weiteren Abbau der sogenannten kalten Progression und durch steigende Freibeträge. Für Kinder, Jugendliche und Familien werden das Kindergeld, der Kinderzuschlag und der Kindersofortzuschlag weiter angehoben. In der Wachstumsinitiative sind zusätzliche steuerliche Verbesserungen für Unternehmen, Selbstständige sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vereinbart, zum Beispiel bei Abschreibungen, bei der Forschungszulage, bei den Strompreisen sowie für mehr Arbeit. Und für mehr wirtschaftliche Dynamik erhöht der Bund auch seine Investitionsausgaben erheblich. Im kommenden Jahr belaufen sie sich auf rund 78 Milliarden Euro, wenn man auch die Zuführung zum sogenannten Generationenkapital mitzählt. Die äußere Sicherheit wird gestärkt und die Ausgaben für Verteidigung erhöht. Deutschland wird das 2%-Ziel der NATO in diesem und auch in den kommenden Jahren erfüllen. Für die Bereiche der inneren Sicherheit werden mehr Mittel bereitgestellt, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu verbessern. Und das Bürgergeld soll künftig treffsicherer gewährt werden. Deshalb werden die Regeln bei Zumutbarkeit und die Mitwirkungspflichten angepasst. Und Schwarzarbeit soll stärker bekämpft werden. Das stärkt das Vertrauen in unsere sozialen Sicherungssysteme, sorgt für mehr Gerechtigkeit und bremst auch den Anstieg der Sozialausgaben. Zum Abschluss noch ganz kurz zum aktuellen Haushaltsjahr. Hier hat die Bundesregierung aufgrund der mäßigen wirtschaftlichen Entwicklung nachgesteuert und einen Nachtragshaushalt für 2024 auf den Weg gebracht. Der Bund wird zusätzlich rund 11 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen, um insbesondere die gestiegenen Kosten für das Erneuerbare Energiengesetz und das Bürgergeld decken. Die zusätzliche Schuldenaufnahme wird durch die Konjunkturkomponente der Schuldenregel ermöglicht. Wie gesagt, alles Weitere dann im Anschluss durch Bundesminister Lindner. Dann noch 2 Themen aus dem Kabinett. Außerdem das Deutschland-Ticket ist ein großer Gewinn für die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs. Erstmals gibt es ein deutschlandweit gültiges digitales Ticket für eine Person zu einem einheitlichen Preis. Mehr als 11 Millionen Kundinnen und Kunden machen davon Gebrauch. Nicht zuletzt hat der attraktive Preis von 49 Euro pro Monat zu diesem Erfolg beigetragen. Der Preis soll im laufenden Jahr stabil bleiben. Dafür hat die Bundesregierung heute eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes beschlossen. Dabei geht es um die Regionalisierungsmittel, also Geld, das der Bund den Ländern jährlich zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt. Mit der Gesetzesänderung können in den Vorjahren nicht verbrauchte Mittel dann für die Finanzierung des Deutschlandstickets im Folgenden, also in diesem Jahr, genutzt werden. Wie zwischen Bund und Ländern vereinbart, schafft die Bundesregierung damit die finanziellen Rahmenbedingungen. Die Verkehrsministerkonferenz der Länder, auch das muss klar gesagt werden, entscheidet eigenständig über die Preisgestaltung des Deutschlandtickets. Was der Gesetzentwurf ebenfalls vorsieht zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes, behält der Bund zunächst einen Teilbetrag der Regionalisierungsmittel des Jahres 2025 in einer Höhe von 350 Millionen Euro ein. Die Länder erhalten die Zahlung erst im folgenden Jahr, also im Jahr 2026, wenn sie, wie gesetzlich vorgesehen, nachgewiesen haben, dass die Mittel aus dem Vorjahr sachgerecht verwendet worden sind. Ich begrüße all die Fotografen, die langsam für die folgende Pressekonferenz ihre Handtücher auslegen. So, und dann haben wir noch ein drittes Thema, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte. Frauen sind in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst noch immer unterrepräsentiert. Um das zu ändern, wurde bereits im Jahr 2015 das erste Führungspositionengesetz verabschiedet. Seitdem berichtet die Bundesregierung jährlich darüber, wie sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen entwickelt. 2021 wurden die gesetzlichen Grundlagen im zweiten Führungspositionengesetz noch einmal weiterentwickelt. Den neuesten Bericht hat das Kabinett heute beschlossen und deshalb berichte ich hier darüber. Die Daten beziehen sich in der Privatwirtschaft auf das Jahr 2021 und im öffentlichen Dienst auf die Jahre 2022, 2023. Die wichtigsten Ergebnisse: der Frauenanteil in Führungsebenen der Privatwirtschaft, im öffentlichen Dienst und in den Gremien des Bundes ist seit Inkrafttreten des Gesetzes kontinuierlich gestiegen. Im Vergleich zu 2015 im öffentlichen Dienst des Bundes auf 45%, das ist ein Anstieg um 10 Punkte. Bei den vom Bund zu bestimmenden Gremienmitgliedern wird mit 49,6% inzwischen nahezu Geschlechterparität erreicht. In den Aufsichtsräten der Unternehmen, die unter die feste Quote von mindestens 30% Frauenanteil fallen, sind wir inzwischen bei einer Quote von 35,9%. Auch das ein Plus von mehr als 10 Punkten gegenüber 2015. Und bei Unternehmen, die nicht unter eine feste Quote fallen, sind wir bei 25,1%, ein Plus um 7 Punkte gegenüber 2015. Auf Vorstandsebene aller untersuchten Unternehmen betrug der Frauenanteil 2021 allerdings lediglich 11,5%. Das ist eine etwa Verdopplung des Anteils, aber immer noch zu wenig. Aber zum 1.8.2022, Sie werden sich alle erinnern, ist das Mindestbeteiligungsgebot für Vorstände von Unternehmen, die börsennotiert und mitbestimmt sind und die aus mehr als 3 Mitgliedern bestehen, in Kraft getreten. In diesen Vorständen muss seither immer mindestens eine Frau vertreten sein. Und das gilt allerdings nicht für bestehende, sondern immer bei Neubestellungen. Das hat aber bereits gezeigt, dass im Jahr 2022, also seit Geltungsbeginn, 82,7% der betroffenen Unternehmen die Vorgabe erfüllen. Insofern, warum sage ich das? Beim nächsten Bericht, der das Jahr 2022 für die Privatwirtschaft umfassen wird, werden dort auch deutlich erfreulichere Zahlen präsentiert werden können. Sollte ich gleich noch den Reisehinweis anfügen?
Ich würde sagen, ja. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch Fragen zu.
Der Bundeskanzler wird morgen Abend, also im Anschluss an seinen Besuch in England bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft, weiterreisen nach Serbien. Am Freitagmorgen wird er dort mit dem Präsidenten der Republik Serbien, Alexander Vucic, zu einem Gespräch zusammenkommen. Dabei werden sie sich zu bilateralen, aber auch internationalen und europapolitischen Themen austauschen. Anschließend werden beide am sogenannten Critical Raw Materials Summit teilnehmen. Auch der Vizepräsident der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, und weitere Unternehmensvertreter werden an diesem Treffen teilnehmen. Im Rahmen des Summit wird ein Memorandum of Understanding zwischen Serbien und der EU-Kommission unterzeichnet über eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batterie-Wertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen. Diese wird durch einen Letter of Intent ergänzt, der von der serbischen Regierung und mehreren europäischen und serbischen Unternehmen gezeichnet wird. Hintergrund ist ein Projekt zum nachhaltigen Lithiumabbau in Serbien. Insgesamt geht es um die Weiterentwicklung einer europäischen Rohstoffagenda und die Diversifizierung von Rohstoffquellen. Das Memorandum of Understanding beinhaltet dabei die Verpflichtung auf hohe Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. Für 10.50 Uhr ist eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz, Präsident Vucic und Kommissionsvize Šefčovič geplant. Soweit von mir der kleine Bericht.
Vielen Dank. Jetzt machen wir es so wie immer und gehen erstmal die Themen des Kabinetts durch. Ich würde aber von hinten anfangen mit Serbien und Herr Ostermann wollte sich dazu, glaube ich, melden.
Genau, eine Frage.
Ah, das ist das Mikrofon, was leider gestern den Geist aufgegeben hat. Aber ich glaube,
gutes
man hört
Timing.
Sie.
Ja. Eine kurze Frage, zumindest aus unserer Sicht. Kam diese Reise jetzt sehr kurzfristig? Welche Gründe hat das, dass jetzt Herr Scholz sehr kurzfristig auch noch nach Serbien reist?
Das serbische Kabinett hat gestern die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man ein solches Memorandum of Understanding und auch den Letter of Intent unterzeichnen kann. Und das war deshalb, das musste man abwarten, bevor man diese Reise, die wir schon ein bisschen länger geplant haben, aber erst musste es diese Einigung geben, dass die so kurzfristig dann angesetzt worden werden musste, aber gut war, dass die Entscheidung getroffen worden ist seitens Serbiens und insofern fahren wir morgen Abend dahin.
Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Jetzt habe ich einen Blinsky auch dazu.
Ja, die Frage geht auch in die ähnliche Richtung. Die Bundesregierung wollte zunächst diese Reise gestern noch nicht bestätigen. Es geht ja auch um diese Mine dort in Serbien. Können Sie dazu noch was sagen? Also geht es da jetzt um ein ganz konkretes Projekt oder darum, sozusagen grundsätzlich etwas zu schaffen?
Also grundsätzlich bestätigen wir Reisen immer, wenn wir sie ankündigen und nicht vorher, auch nicht auf Zuruf oder auf Gerüchte, die man anderswo hört. Da verstehe ich Ihren Punkt, aber Sie müssen meinen verstehen. Und konkret geht es tatsächlich, das habe ich ja, glaube ich, auch vorgetragen, um ein Lithiumprojekt, also eine Lithiummine, eines der größten Vorkommen in Europa. Und die jetzt, deren Ausbeutung, beziehungsweise also doch aus der Abbau, der war gestoppt worden 2022 und da hat das KB aus Grund von auch Umweltfragen, die noch zu klären waren, und das serbische Kabinett hat jetzt beschlossen, diesen Abbau zu ermöglichen, aufgrund der veränderten Nachhaltigkeits- und Umweltstandards, die jetzt eingezogen worden sind. Und insofern ist es auch ein konkretes Projekt, um das es geht. Das ist aber kein Regierungsprojekt, sondern das sind Unternehmen. Wir sind ja eine Marktwirtschaft, die dort sich engagieren werden. Das ist der Teil Letter of Intent, der morgen auch noch übermorgen auch noch unterzeichnet werden soll.
Jetzt habe ich Herrn Rinke dazu.
Das ist nicht das. Ja, so, danke. Jetzt. Herr Hilbestreit, vielleicht können Sie das noch ein bisschen einordnen im Kontext mit China. Der chinesische Präsident war ja auch gerade in Serbien gewesen, hat sich auch sehr vehement, wie man hört, um diese Lithiummine bemüht. Ist das, was Serbien jetzt macht, nämlich mit der EU diesen Vertrag zu unterzeichnen, ein Zeichen dafür, dass Serbien jetzt es ernster meint mit der Annäherung an die EU?
Ich glaube, solche Interpretationen überlasse ich lieber Ihnen. Dafür werden Sie auch gut bezahlt. Wir freuen uns, dass wir nach Serbien reisen und dieses Projekt voranbringen können. Welche Auswirkungen, ob das irgendwelche Auswirkungen mit den serbisch-chinesischen Beziehungen hat, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Und dürfte ich nochmal nachfragen, können Sie uns auch die Firmen nennen, die da beteiligt sind?
Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Dann habe ich Herrn Brodbeck dazu.
Eine der Firmen ist ja wohl Rio Tinto. Da könnte man salopp fragen, warum die europäische Politik oder die EU-Kommission oder der Bundeskanzler für einen kanadisch-amerikanischen Konzern da den Wegbereiter spielt. Und dann gibt es ja vor Ort und ich glaube auch morgen in Belgrad Proteste, Vorbehalte gegen das Projekt aus Umweltschutzgründen, aber auch über die Art und Weise, wie das von der serbischen Regierung bisher durchgezogen worden ist. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt bei den Textverfassungen für die MOUs oder Letter of Intents? Oder sind diese Vorbehalte ausgeräumt? Sehen Sie die ausgeräumt?
Also, Herr Brodbeck, ob es die öffentlichen Vorbehalte, die es insbesondere in der Gegend, in der sich diese Mine befindet, geäußert worden sind, ob die Vorbehalte durch die veränderten Standards, was Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen angeht, ausgeräumt sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das müssen wir abwarten. Wir finden es erstmal gut und wichtig, dass man auf diese höheren Standards jetzt abgehoben hat. Und alles Weitere wird sich zeigen. Ihre Frage, welche Firmen da beteiligt sind, da gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die in Europa und auch in einem, ich glaube auch, Sie haben recht, dass auch eine kanadische Firma mit beteiligt ist. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir schon auch eine gewisse Wertebasis sehen und Werteteilung. Und es ist aber ein europäisches Projekt. Die EU-Kommission ist da beteiligt. Deshalb ist ja auch der EU-Vize-Kommissionspräsident übermorgen mit vor Ort. Und insofern, glaube ich, zielt Ihre Kritik nicht so ganz ins Ziel.
Dann habe ich Herrn Jung dazu.
Und nur mal zum Verständnis, Herr Bestreit. Also Sie meinten ja, 2022 wurde das Projekt aus Umweltgründen gestoppt. Und jetzt gibt es veränderte Auflagen, die höhere Umweltstandards sagen. Das heißt, jetzt kann es weitergehen, obwohl die Umwelt weiterhin zerstört wird, trotz höherer Standards.
Nee. Erstmal ist es ja keine Entscheidung der deutschen Bundesregierung, sondern eine Entscheidung des serbischen Kabinetts, der serbischen Regierung. Und die serbische Regierung hat auf den Protest in der Region reagiert, indem sie eben sich die Kritik zu Herzen genommen hat und die Umweltstandards und die Nachhaltigkeitsstandards erhöht hat für dieses Projekt. Und insoweit ist das jetzt erstmal eine Entscheidung Serbiens, die Ausbeutung dieser Mine zu ermöglichen. Und dann ist die Frage, wer sich daran beteiligt. Und da werden europäische und eine kanadische Firma unter anderem zum Zuge kommen.
Ist Ihnen denn bekannt, ob das serbische Grundwasser durch den Abbau nun nicht mehr mit Schwermetallen verunreinigt
wird? Darf ich kurz ausreden? Es würde Sie wundern, wenn ich in dieser Detailtiefe bei diesem Projekt einsteigen könnte. Ich kann es nicht, aber ich gehe davon aus, dass die serbische Regierung und die serbischen Behörden so etwas doch sehr genau im Blick haben.
Jetzt habe ich Herrn Rinke und setze sie noch mal drauf. Das will ich jetzt hier nicht so richtig bewerten, wer hier wenig ausreden lässt. Also, dann nochmal zurück. So, jetzt müsste es aber funktioniert haben. Nee? Gut.
Jetzt. Ich wollte nämlich das BMU noch fragen. Die haben sich ja immer sehr kritisch mit Lithiumabbau auseinandergesetzt, wie das BMU denn diese Entscheidung bewertet, den Abbau von Lithium.
Ja, mir geht es da wie an Herrn Hebestreit, also ohne Kenntnis des Projekts und auch ohne Beteiligung an diesem Projekt und die Daten zu haben und die Erkenntnisse darüber, kann ich hier das nicht bewerten. Da müssen Sie sich an die serbische Regierung wenden.
Dann Herr Rinke.
Ich hätte ganz gerne Herrn Fischer noch mal nach einer Einschätzung der serbischen Politik derzeit gefragt, weil es ja immer wieder Kritik gab, dann wieder Lob für einzelne Verständigungsschritte mit Kosovo, dann wieder Kritik. Also wie beurteilen Sie im Moment die serbische Politik versus der EU?
Des Kosovos oder
mit dem Annäherungsprozess mit der EU? Wo stehen wir da? Ist Serbien jetzt auf einem besseren Kurs, als das in den letzten Monaten der Fall war?
Ich sage noch, ich habe eine lange Frageliste. Vielleicht können Sie es ein bisschen danach dimensionieren.
Wir bemühen uns.
Ich habe eine lange Frageliste. Vielleicht können wir es ein bisschen danach dimensionieren, ja, wie der Stand der serbischen Politik ist.
Ja, ich bemühe mich. Also, um es kurz zu machen, Serbien ist Beitrittskandidat der Europäischen Union. Es befindet sich im Beitrittsprozess. Aber wir wissen auch, dass es noch eine Reihe von notwendigen Reformen gibt, zum Beispiel im Bereich Rechtsstaatlichkeit oder auch Medienfreiheit, zu denen sich die Regierung im EU-Beitrittsprozess verpflichtet hat und die jetzt konsequent umgesetzt werden müssen. Und darauf drängen wir gemeinsam mit der Europäischen Union. Und was den Normalisierungsprozess mit Kosovo angeht, haben wir beide Seiten mehrfach in vielen Gesprächen und letztlich auch öffentlich, und ich tue es auch hier noch einmal wieder, dazu aufgerufen, die Umsetzung des ORIT-Abkommens voranzutreiben.
Vielen Dank. Meine Intervention bezog sich ausdrücklich auch auf die Erwartungshaltung, nicht nur auf die Ausführung. So. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Serbien? Nein. Dann haben wir Frauen in Führungspositionen aus dem Kabinett. Da gibt es auch keine Fragen zu. Dann haben wir das Deutschland-Ticket aus dem Kabinett. Da hat der Jung eine Frage.
Da auch nur eine Verständnisfrage, Herr Beschreib, weil Sie meinten, der 49-Euro-Preis ist ein attraktiver. Jetzt ist ja im Raum, dass es ab nächsten Jahr einen höheren Preis geben muss. Ich verstehe Sie richtig, dass ein höherer Preis das Deutschland-Ticket damit unattraktiver macht. Das ist ja die Logik, ne?
Naja, das würde die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außer Acht lassen. So würden wir beide das ja nicht tun, sondern wir würden ja auch sehen, dass es es gibt Inflation, es gibt veränderte Einnahmesituationen, und es muss auch so sein, dass neben den jeweils 1,5 Milliarden Euro, die der Bund und auch die Länder für das 49 oder das Deutschlandticket, so heißt es ja, für das Deutschlandticket aufbringt, dass es dann auskommen muss und sich decken muss. Wir wollen ja keine größeren Löcher reißen. Aber das liegt im Befinden der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder, über den Preis zu befinden. Der Bund hält seine Zusagen ein und unterstützt nach Kräften.
Aber wenn der Bund, wie Sie sagen, diesen Preis für attraktiv hält, dann müsste man ja alles dafür tun, dass dieser Preis bleibt, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Bürger haben Sie ja jetzt nicht verbessert. Dementsprechend
Da haben Sie jetzt nicht zugehört, Herr Jung, weil ich gerade eben gesagt habe, wie wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Bürger unter anderem durch die Absenkung der kalten Progression und die Anhebung von Freibeträgen und Zuschlägen um 23 bis 25 Milliarden Euro in den Jahren 25 und 26 erhöhen. Insofern gibt es da auch eine Veränderung. Insofern müssen wir immer sehen, dass sich am Ende die Rechnungen auch aufgehen, weil am Ende müssen auch die Bürgerinnen und Bürger all das zahlen, weil das, was wir einnehmen, sind Steuereinnahmen, die die Bürgerinnen und Bürger entrichten.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann haben wir noch das Thema Bundeshaushalt, was wir ja um 14:45 fortsetzen wollen vor allen Dingen. Aber da habe ich Frau Buschow und Herrn Jahn. Frau Buschow.
Ja, eine Frage hier gestellt, weil das letzte Woche auch in der Regierungs-PK Thema war, das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan mit der Frage, geht es weiter oder wird es gestoppt? Und da hatten Sie BMI und Auswärtiges Amt auf die Haushaltsverhandlungen verwiesen, die ja jetzt abgeschlossen sind. Deswegen die Frage, geht das weiter oder nicht?
Ja, Frau Buschow, dazu kann ich nochmal fürs BMI sagen, das Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan läuft und Aufnahmezusagen, die schon erteilt wurden, sollen auch natürlich eingehalten, erfüllt werden. Das BMI und das AA sind in Gesprächen dazu, wie es weitergeht aufgrund der Haushaltslage. Da ist es so, es gab bisher keinen speziellen Titel für das Bundesaufnahmeprogramm und auch künftig nicht, sondern das ist über den Titel für Resettlement-Programme finanziert worden. Es ist offen, wie es da weitergeht. Darüber werden das BMI und das AA weiter beraten. Vielleicht noch zur Einordnung. Die Zahlen der Menschen, die über das Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan aufgenommen werden, sind deutlich geringer, als das mal erwartet wurde. Wir sind jetzt bei 533 bisher, die tatsächlich in Deutschland aufgenommen worden sind, ganz anders als die 1.000 pro Monat, die ursprünglich mal erwartet worden waren. Über andere Programme sind natürlich wesentlich mehr Menschen gekommen. Da hat Deutschland in sehr großem Umfang auch seine humanitäre Verantwortung erfüllt für Menschen, die besonders gefährdet sind in Afghanistan. Das heißt, das muss man natürlich dazu rechnen. Insgesamt sind 34.100 Menschen bisher aus Afghanistan nach Deutschland eingereist. Die Einreise und der Schutz in Deutschland ermöglicht worden. Das ist natürlich eine viel größere Zahl, aber eben über das Bundesaufnahmeprogramm lediglich 533 bislang. Deswegen sind natürlich bislang auch die Kosten deutlich niedriger, als das mal erwartet worden war. Und inwiefern wir das weiter finanzieren können, ist offen und ist Gegenstand von Beratungen mit dem Auswärtigen Amt.
Herr Jahn, darf ich eine Nachfrage?
Ja, weil ich das, also letzte Woche hatten Sie darauf verwiesen, dass das Bestandteil der Haushaltsverhandlungen ist. Jetzt sagen Sie, es ist kein Titel, also es ist doch keine Geldfrage, sondern eine politische Frage und dann die Frage, bis wann kommt denn eine Entscheidung?
Es ist immer auch eine Geldfrage, aber wir haben heute einen Regierungsentwurf, der natürlich jetzt in die Haushaltsberatung im Parlament geht. Da wird das sicherlich auch weiter eine Rolle spielen. Wie gesagt, bisher war das kein eigener Titel im Haushalt und ist es auch künftig nicht. Und angesichts der Haushaltslage müssen wir aber weiter beraten, in welchem Umfang das Programm weiterlaufen kann.
Das habe ich Herrn Jahn dazu.
Ja, als Nachfrage dazu an das BMI, aber vielleicht auch an das AA. Wenn Sie sagen, Herr Karl, das ist offen, die weitere Ausgestaltung, steht es denn generell auch zur Disposition? Also wäre vorstellbar, dass es nicht weiter finanziert wird, das Bundesaufnahmeprogramm? Und an das AA vielleicht die Frage, wie Sie das bewerten, also dass es noch offen ist?
Also ich möchte heute keine Festlegung treffen, mich ja geäußert dazu, dass wir da in Gesprächen sind und wie die Haushaltslage ist und das ist dann im Zusammenhang auch mit anderen Resettlement-Programmen, weil um den Titel geht es, dann zu sehen ist und darüber werden wir mit dem Auswärtigen Amt weiter beraten.
Ja, vielleicht von meiner Seite. Sie wissen ja vielleicht, dass das Bundesaufnahmeprogramm im Koalitionsvertrag verankert ist und während der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden soll und Sie wissen auch, und das geht ja auch aus den Worten meines Kollegen hervor, dass die Bundesregierung keine Entscheidung getroffen hat, das Bundesaufnahmeprogramm vorzeitig zu beenden. Und was auch richtig ist, ist, dass über die Haushaltsmittel jährlich neu entschieden wird, da das Bundesaufnahmeprogramm nicht Teil der mittelfristigen Finanzplanung ist. Im AA-Haushalt haben wir dafür Gelder bereitgestellt und wir befinden uns sozusagen über die weitere Finanzierung des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan mit dem Innenministerium in enger Abstimmung und setzen diese auch noch fort.
Herr Jung, geht das jetzt auch zu diesem Programm? Haushalt. Dann geht es erstmal zu dem Programm, Herr Jessen.
Herr Fischer, ich entnehme Ihren Worten, dass das Auswärtige Amt auf jeden Fall das Bundesaufnahmeprogramm bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis Ende nächsten Jahres, fortsetzen möchte und will und dafür auch Mittel bereitgestellt hat. Ist das richtig?
Naja, ich habe ja gesagt, dass es ein Koalitionsvorhaben ist. Ich habe auch in einer vorangegangenen Bundespressekonferenz schon mal erläutert, dass es einen Evaluierungsprozess gibt, der derzeit läuft und sozusagen das Gesamtprogramm dann auch vor dem Hintergrund des Evaluierungsprozesses dann noch einmal bewertet werden wird. Es ist so, wir haben, und das ist richtig, Haushaltsgelder dafür bereitgestellt und sind mit dem BMI da in Gesprächen über die weitere Fortsetzung des Programms.
Dann Frage an Herrn Kall. Gibt es eine ähnliche Absicht, sozusagen dieses Projekt des Koalitionsvertrages in der Legislaturperiode bis zum Ende umzusetzen? Und sind bei Ihnen ebenfalls Haushaltsmittel eingestellt oder haben Sie diese Verbindlichkeit in Ihren Planungen nicht?
Also, Herr Jessenau, ich habe ja gesagt, das Programm läuft. Die Aufnahmezusagen, die erteilt sind, wollen wir in jedem Fall einhalten und insofern besonders gefährdeten Menschen aus Afghanistan darüber auch weiter Schutz bieten. Ich habe auch gesagt, es gab bisher keinen speziellen Titel dafür und auch künftig nicht, sondern der Titel war für Resettlement-Programme und humanitäre Aufnahmen. Und da müssen wir eben auch angesichts anderer Programme, anderer Verpflichtungen mit dem AA darüber beraten, wie auch vor dem Hintergrund, dass auch das Auswärtige Amt da Mittel zur Verfügung stellt, das weitergehen kann.
Nennt man das eine Beerdigung
jetzt,
zweiter Klasse?
Jetzt hatten Sie schon zwei Fragen und jetzt ist Herr Steiner als nächstes dran und
ja, dann Frau Buschow. Schnelle Nachfrage, Herr Kall, weil Sie das gerade so explizit formuliert haben. Die bereits getätigten Zusagen werden eingehalten. Wie viele Personen betrifft das? Wie viele Zusagen gibt es momentan und was heißt das für diejenigen, die noch auf ihre Zusage warten?
Es gibt im Moment, wenn ich das richtig sehe, etwa 3.000 Zusagen, aber bitte die Kollegen mich gegebenenfalls zu korrigieren, dann würde ich das nochmal nachreichen.
Und die Bedeutung für diejenigen, die noch keine Zusage haben?
Wie gesagt, wir beraten mit dem Auswärtigen Amt über die Weiterführung dieses Programms.
Frau Buschow.
Ja, danke. Dann nochmal gefragt, weil Sie jetzt zweimal darauf verwiesen haben, dass das im gleichen Titel ist wie die Resettlement-Programme. Die Resettlement-Plätze sind, korrigieren Sie mich gerne, in den vergangenen Jahren ja immer weniger geworden, die Deutschland aufgenommen hat. Ist denn in Zukunft geplant, das wieder aufzustocken, dass man dafür mehr Geld braucht?
Auch deshalb habe ich gesagt, Frau Buschow, dass das offen ist und natürlich ja auch von Ereignissen abhängig ist und von den weiteren Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt.
Dann bleiben wir beim Haushalt, können aber, glaube ich, dieses Programm verlassen. Herr Kahl, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig bin.
Friedhelm Greis, golem.de. Ich habe noch eine Frage zum Thema Sonderabschreibung für Elektroautos. Gibt es da jetzt inzwischen Details? Also wie viele Haushaltsmittel bis 2028 dafür bereitgestellt werden sollen? Und dann würde mich noch interessieren, sollen ja auch E-Fuel-Autos quasi steuerrechtlich ebenfalls begünstigt werden. Ich habe beim VDA gestern nachgefragt, es gibt solche Autos noch gar nicht. Es gibt auch keinen Standard, wie man zum Beispiel überprüfen kann, dass nur E-Fuels getankt werden. Deshalb frage ich mich, warum schon halt diese Initiative?
Da würde ich Sie bitten, das sind alles berechtigte Fragen, Sie bitten den Bundesfinanzminister, der ist vor allem in Begleitung seines Haushaltsstaatssekretärs, der sich in den Niederungen des 3000 und plus Seiten starken Haushaltsentwurfs intensiv auskennt, die zu stellen. Der kann Sie ihn sicherlich beantworten.
Gut. Herr Steiner, war das auch dazu, weil das Thema... Anderer Sachverhalt, okay. Jetzt habe ich noch... Jetzt machen wir erst den Haushalt und dann kommen die Zahlen. Und Herr Jung hat die Frage zum Haushalt. Bitte schön.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir bei Herrn Lindner sparen kann. Hier bestreite, weil Sie meinten vorhin, Ihnen geht es auch um die Stärkung von Gerechtigkeit und Wirtschaftswachstum. Die Ökonomie weist immer wieder darauf hin, dass die massive Ungleichheit in diesem Land die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum schwächt. Warum, weil Sie von Entlastungen der Bürger geredet haben, warum gibt es keine Belastung der Reichen im Land? Können Sie das nochmal ausführen?
Nicht auf den Koalitionsverträge verweisen? Erstmal ist das die Grundlage für diese Regierung, Herr Jung. Und insofern wäre es ja Quatsch, nicht auf die Grundlage dieser Regierung zu verweisen, wenn Sie Fragen stellen, die man immer wieder in Wahlkämpfen thematisieren kann. Und im Anschluss an Wahlkämpfen finden sich Parteien zusammen, um gemeinsam eine Regierung zu gründen. Und wenn diese Regierung gewissen Grundaussagen unterliegt, dann gelten die eben. Und das wäre dann auch mein grundsätzlicher Verweis. Ich würde aber auch noch ergänzen, dass natürlich auch die Reichen, wie Sie sie nennen, Belastungen unterliegen. Auch die zahlen Steuern, Abgaben und das ist auch weiterhin so.
Nee, dass die keinen Belastungen unterliegen, habe ich ja nicht behauptet. Nur die Ökonomie sagt immer wieder, in Deutschland werden die Reichen eben nicht genug belastet und auch Ihre Partei, also die Partei des Bundeskanzlers und die Grundlagen ändern sich ja auch in die Realitäten. Und nicht alles, was im Koalitionsvertrag stand und steht, wird eingehalten.
Sehen Sie, dann können Sie ja diese Frage dem Bundesminister der Finanzen und FDP-Parteivorsitzenden stellen. Für den gilt das weiterhin und das ist die Grundlage für diese Regierung und insofern gilt das.
Dann würde ich sagen, alle Haushaltsfragen ab 14.15 Uhr. Und jetzt sind wir mit den Kabinettsthemen durch und es gibt noch eine Reiseankündigung des BMZ.
Vielen Dank.
Dann geht es natürlich noch weiter. Ist ja
nur. Schalten Sie nicht ab.
Ja, ich habe eine Ankündigung. Entwicklungsministerin Schulze reist morgen nach Brasilien. Anlass ist das Treffen der G20-Entwicklungsministerin. Zentrale Themen der Reise werden zum einen der Wald- und Klimaschutz sein, zum anderen das Engagement zum Abbau sozialer Ungleichheit weltweit. Ab Freitag wird die Ministerin zunächst zum Thema Waldschutz und Wiederbewaldung ins Amazonasgebiet reisen, dort bilaterale Gespräche mit brasilianischen Partnerinnen von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen führen, aber auch mit Menschen, die im und vom Wald leben. Sie trifft dort unter anderem die brasilianische Umweltministerin Marina Silva. Außerdem wird sie an der Einweihung eines Regionalzentrums der Nationalen Schutzgebietsbehörde für den Schutz des Tropenwalds teilnehmen. Im Anschluss reist die Ministerin dann nach Rio, wo sie am Montag und Dienstag der kommenden Woche am Treffen der G20-Entwicklungsministerinnen teilnimmt. Dort ist zentrales Thema das Engagement zum weltweiten Abbau sozialer Ungleichheit.
Gibt es dazu Fragen? Gibt es dazu Fragen? Herr Jung, da ist, glaube ich, eh noch.
Ja. In welcher Message wird denn die Ministerin den brasilianischen Ölrausch begegnen? Also Lula hat ja jetzt ja beschlossen, dass die Förderung von Öl und Gas im Amazonasgebiet ausgeweitet wird.
Also die Zusammenarbeit mit Brasilien ist ganz zentrales Thema. Der Klimaschutz, dazu gehört auch die Stärkung erneuerbaren Energien. Da gibt es ein breites Portfolio der Zusammenarbeit und das wird die Ministerin auch in den Gesprächen natürlich vor Ort aufnehmen, auch mit der Umweltministerin. Und in diesem Bereich wird sich Deutschland weiter engagieren.
Ja, aber wenn es bei der Zusammenarbeit um Klimaschutz geht, dann ist Öl- und Gasförderung ja das Gegenteil davon. Wie wird sich die Ministerin positionieren? Wird sie das kritisieren? Wird sie zum Stopp auffordern?
Die Ministerin wird zu den Zusammenarbeitsthemen Deutschlands sich austauschen.
Ja, wie?
Zu Details dieses Themas und wie das in den Gesprächen vorkommen wird, kann ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Ganz grundsätzlich liegt es natürlich im souveränen Entscheidungsspielraum auch Brasiliens, die Entscheidungen auch im Energiebereich so zu treffen, wie sie es tun. Und Deutschland hat ganz klare Fokussierung in der Zusammenarbeit und das, was sie unterstützt, auch im Bereich der brasilianischen Energiepolitik. Und das wird die Ministerin in den Gesprächen vor Ort betonen.
Herr Steiner.
Herr Schöneck, angesichts des Haushaltsansatzes für das kommende Jahr, kann die Ministerin denn überhaupt glaubhaft vermitteln, dass Deutschland bei den erneuerbaren Energien ein, wie ich sagen, solventer Partner sein kann?
Ja, also ganz grundsätzlich zu den Haushaltsplanungen. Wir sind erstmal froh, dass wir handlungsfähig bleiben. Es gibt schmerzhafte Kürzungen, aber wir bleiben weltweit verlässlicher Partner. Das gilt auch für die Partnerschaft mit Brasilien. Die getätigten Zusagen können wir, so wie sie besprochen sind, einhalten und planen auch im künftigen Engagement dieses Thema weiter zu stärken.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es also so, Sie sehen auch noch Mittel für eine zukünftige ausgebaute Zusammenarbeit mit Brasilien in diesem Feld?
Wir sehen grundsätzlich die Zusammenarbeit in diesem Themenfeld erneuerbare Energien, Klimaschutz als auch ein Zukunftsthema. Und gehen davon aus, dass wir da in Zukunft auch eng zusammenarbeiten können.
Ich kann das vielleicht noch mal ergänzen, weil ich das Mikrofon bekomme. Weil Sie sprechen ja jetzt die globale Energiewende an. Die globale Energiewende ist der Schwerpunkt der internationalen Klimaschutzinitiative. Hier stellen wir im jetzigen Haushaltsentwurf 635 Millionen Euro bereit. Das heißt, es ist ein stabiler und das ist ein ziemlich hoher Ansatz, den wir da weiterfahren. Und der Schwerpunkt für die internationale Klimaschutzinitiative ist natürlich die globale Energiewende. Da gehen die meisten Mittel hinein, unter anderem auch nach Brasilien. Also da gibt es an der Stelle gar keine wirkliche Änderung.
So, mit einem Blick auf die Uhr würde ich wirklich nur die allernotwendigsten Fragen dazu noch. Ganz notwendig, Herr Jessen, ja.
Herr Schönegg, weil Sie von schmerzhaften Kürzungen gesprochen haben, wie sehen die aus? Weil andere Ressorts der Regierung sagen ja, dass BMZ erhalte genau die Mittel, die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen seien. Das wären dann keine Kürzungen.
Also, das Thema Haushalt hatten wir eigentlich schon verlassen.
Ja, aber es geht jetzt um, es war ja jetzt das Thema BMZ.
Ja, man kann da immer so ganz interessante Schleifen wieder zurückschlagen. Vielleicht können Sie da doch.
Ich nehme gern Stellung dazu. Also gegenüber des aktuellen Haushalts hat der BMZ-Etat schmerzhafte Kürzungen zu verkraften. Wir hatten im vergangenen Jahr 11,2 Milliarden rund. Haben jetzt einen Ansatz von 10,3 Milliarden vorgeschlagen. Das sind rund 900 Millionen Euro weniger. Insofern eben mein Verweis auf die Kürzungen. Wir sind sehr froh, dass in der mittelfristigen Finanzplanung dieser Ansatz nun so festgeschrieben ist mit 10,3 Milliarden, weil durchaus ja auch im Gespräch war, dort in den kommenden Jahren auch weitere Kürzungen vornehmen zu wollen. Insofern, das gibt uns Handlungsspielraum, auch gerade für unser entwicklungspolitisches Engagement als verlässlicher Partner weltweit, dort auch weiter engagiert zu bleiben.
So, dann können wir das Thema aber, glaube ich, verlassen. Ich habe nämlich noch zahlreiche Fragen. Herrn Rinke habe ich noch mit einem ganzen Strauß.
Ich hätte ganz gerne Herr Hebestreit nach den USA gefragt, nachdem Herr Trump ja nun bekannt gegeben hat, wer sein Vize werden sollte. Der Kanzler hat das Buch, ein früheres Buch des Vizes gelesen und war zu Tränen gerührt. Ich hätte ganz gerne deswegen eine Einschätzung, wie er auf Herrn Vance heute schaut. Danke.
Also das stimmt, er hatte Hillbilly Elegy vor geraumer Zeit gelesen und hat das auch immer wieder betont, wie sehr ihn dieses Buch, was um den Aufstiegswillen in einem Amerika, was von harten Herausforderungen gebeutelt war, diesen Aufstiegswillen erlebt man in diesem Buch und er hat es sehr gemocht und hat J.D. Vance im Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bei einem Treffen mit einer US-Delegation, an der J.D. Vance auch teilgenommen hat, darauf angesprochen. Sie haben sich kurz unterhalten und das ist, glaube ich, das, was zu dem Buch oder zu der Autorenschaft zu sagen gehört. Man muss immer den Autor und das Werk natürlich voneinander trennen und auch die politische Position, die J.D. Vance als Senator von Ohio einnimmt. Dazu hat sich der Bundeskanzler vor geraumer Zeit in einem Interview, ich glaube vor etwas einem Jahr auch noch, geäußert. Das muss ich hier nicht wiederholen. Und grundsätzlich ist es so, dass er ist jetzt der Kandidat für die Vizepräsidentschaft von Donald Trump. Und jetzt müssen wir abwarten, wie die Wahlen sind. Und dann agieren wir mit denjenigen, die amerikanischen Wähler an ihre Spitze wählen.
Darf ich eine Frage hinterher schieben? In dem Kontext, auch Herr Trump hat sich geäußert und hat zu Taiwan gesagt, die USA sind nicht anders als eine Versicherungsgesellschaft. Wer Schutz will, muss zahlen an die USA. Schaut der Bundeskanzler auch so auf die USA? Ist das die Rolle, die die USA für den Kanzler einnehmen?
Der Bundeskanzler ist ja Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und kümmert sich vor allem um die Bundesrepublik Deutschland. Und wir sind ein Land, was mit vielen anderen Ländern in guter, enger Verbindung steht. Wir setzen auf freien Handel, wir setzen auf regelbasierte Ordnung. Und wir setzen auf die Solidarität. Das prägt die Europäische Union, das prägt den Nordatlantikpakt und all die internationalen Gremien, die wir haben, um ein gutes Miteinander in einer Welt, die nicht ruhiger wird, zu gewährleisten. Und darum kümmern wir uns mit aller Energie und werben auch dafür, dass das andere tun.
Herrn Jung habe ich dazu noch gesehen.
Ich habe mich gerade gefragt, ob der Kanzler einen Unterschied zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einer Mafia sieht. Aber mich würde interessieren, ob der Kanzler überrascht war von der Wahl von J.D. Vance. Der hat ja Trump selbst mal als amerikanischen Hitler bezeichnet. Also gerade im deutschen Kontext, deutsche Geschichte.
Der Bundeskanzler ist ja ein exzessiver Zeitungsleser und insofern hat er auch die Vorberichterstattung zur Republican Convention intensiv verfolgt und hat dabei gesehen oder wahrgenommen, dass J.D. Vance einer von drei oder vier Namen war, die da immer wieder als mögliche Kandidaten für die Vizepräsidentschaft genannt worden sind. Er hatte jetzt keine eigenen Informationen im Vorfeld gehabt und insofern hat er das genauso wie wir anderen alle wahrgenommen, aber hat da keine eigenen Einschätzungen zugehabt.
Und der amerikanische Hitler?
Ach, sehen Sie mir nach, dass ich nicht alles, an dieser Stelle sowieso nicht alles, was so den lieben langen Tag geäußert wird oder mal geäußert worden ist, kommentiere. Ich glaube, solche Kommentare entlarven sich selbst.
Rinke nochmal.
Ja, ein etwas anderer Aspekt. Elon Musk hat sich ja geäußert in dem Kontext des Attentats auf Donald Trump und hat den Kanzler direkt angesprochen. Da geht es, wissen Sie wahrscheinlich, um eine Äußerung eines Mitarbeiters von Böhmermann auf der Plattform X und hat den Kanzler angesprochen, ob es denn sein kann, dass hier quasi klammheimliche Freude über ein Attentat geäußert wird. Was ist die Antwort des Kanzlers auf Elon Musk?
Also ich glaube, ich habe den Tweet oder wie immer das jetzt heißt, seitdem Twitter nicht mehr Twitter heißt, von Herrn Musk wahrgenommen. Und ich glaube, er hatte die Frage gestellt, wie es sein könne, dass jemand eine solche Äußerung macht und dafür von der deutschen Regierung bezahlt werde. Da erstmal herrscht Meinungsfreiheit in diesem Land. Das gilt auch für Geschmackloses. Zum Zweiten ist das ja nicht in der Funktion, weil die betreffende Person für einen Sender gearbeitet hat oder arbeitet, sondern das hat er als ein im Internet durchaus bekannter Satiriker gemacht. Die Frage der Geschmacklosigkeit habe ich genannt. Und insofern ist die Unterstellung im Tweet von Herrn Musk so nicht richtig. Und ich überlege mir noch, ob wir ihm das erklären oder nicht.
Entschuldigung,
Sie überlege mir noch, ob wir das Herrn Musk mitteilen, dass die Unterstellung falsch ist, oder einfach nicht.
Ja. Können Sie uns dann mitteilen, wenn Sie es noch mitteilen sollten?
Da Sie ja auch diese Plattform durchaus im Blick haben, würden Sie es dann merken. Wir würden das nicht heimlich machen. Die Frage war ja auch nicht heimlich gestellt.
Herr Jung, dazu.
Das frage ich mich auch, muss man da drauf nicht reagieren? Weil was Herr Musk da weiterverbreitet, ist ja erstens ein Tweet von einer Rechtsradikalin, die behauptet, dass El Hotzo da nicht nur Trump den Tod wünscht, sondern Musk selbst. Und dann wird auch noch behauptet, dass die deutsche Regierung hier Comedians bezahlt. Das ist ja irre. Muss man auf sowas nicht reagieren? Gerade bei einem Netzwerksinhaber, der Trump mit 45 Millionen Dollar pro Monat unterstützen wird, laut Berichten.
Da bin ich noch nicht voll von überzeugt. Erstmal glaube ich, wenn wir alles korrigieren müssten, was in den sozialen Medien an unpräzisen Informationen verbreitet wird, dann hätten wir noch mehr zu tun, als wir sowieso zu tun haben. Und alles Weitere habe ich ja auch zu Äußerungen, der Kommentierung von Äußerungen, gerade eben zu einem anderen Sachverhalt Ihnen geantwortet. Das können Sie darauf auch anwenden. Und dann muss man sehen, ob das sinnvoll wirkt oder nicht. Und das überlege ich mir gerade.
Nee. Hier geht es ja nicht um irgendeine Äußerung auf Social Media, sondern von dem reichsten Menschen der Welt, der das wichtigste Kommunikationsmedium besitzt und der Unsinn verbreitet. Und gerade weil sie sich immer gegen Desinformation aus Russland und anderen Ländern äußern und dagegen kämpfen wollen, wundert mich das jetzt.
Ja, da Sie ja auch ein wichtiges Medium besitzen oder zumindest anteilig besitzen, würde ich sagen, da muss man immer auswählen, was man korrigieren will, auf welche Schlacht man sich einlassen will. Es ist ja gut, dass Sie und viele andere Ihrer Kolleginnen und Kollegen das kritisch aufgreifen. Auch das ist ja Teil des Kampfes gegen Desinformation und mitteilen, dass das Unfug ist. Und insoweit habe ich da das Gefühl, da können Sie Ihren Job tun, dann muss ich mich nicht in die Schlacht begeben oder der Bundeskanzler sich vor allem nicht in die Schlacht begeben. Wir werden es prüfen.
So, dann dieser Austausch will ich jetzt mal als Kurve nehmen, um jetzt mal Kollegen zu Wort kommen zu lassen, die noch gar nicht dran waren. Herr Warwick und dann Frau Lindner.
Ja, also meine Frage nimmt Bezug auf das Verbot des Kompakt-Magazins. Da würde mich zunächst der mediale Umgang damit vom BMI interessieren. Zum Zeitpunkt der Razzia ab 6 Uhr waren ja auch Medienvertreter vor Ort. Wir kennen, glaube ich, alle die entsprechenden Fotos oder auch kurz nach 6 Uhr schon veröffentlichten 12.000 Zeichen Artikel bei gewissen Zeitungen. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt und begründet denn das BMI dieses Vorab-Durchstechen von Informationen zu Verbot und Razzia? Viele Juristen sehen darin ja unter anderem eine Verletzung des Dienstgeheimnisses, Verletzung des Persönlichkeitsschutzes sowie Gefährdung des Untersuchungszweckes.
Sie wollten, glaube ich, auch noch Zahlen nachliefern.
Ja, soll ich das zuerst?
Vielleicht machen Sie das noch. Das habe ich vergessen.
Das geht auch ganz schnell.
Zahlen nachliefern.
Mikro?
Ja, kriegen wir auch.
Okay. Das geht auch ganz schnell. Für Herrn Steiner die Nachlieferung, Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan. Bisher rund 3.000 Zusagen und rund 540 Aufnahmen in Deutschland, nur um die Zahlen von vorhin noch mal zu präzisieren. Herrn Warwick kann ich sagen, das Bundesinnenministerium hat gestern, glaube ich, etwa 6.45 Uhr, 6.50 Uhr über dieses Verbot informiert, hat davor nicht darüber informiert und auch keine entsprechenden Informationen an die Presse gegeben. Es waren viele Landesbehörden, viele Polizeibehörden, viele Verfassungsschutzämter an einer solchen Maßnahme beteiligt. Uns ärgert das, wenn vorher Informationen durchdringen. Das ist nicht in Ordnung. Dem wird auch nachgegangen. Und vom Bundesinnenministerium sind diese Informationen nicht gegeben worden.
Ja, dann noch eine weitere Verständnisfrage. Frau Faeser hat ja erklärt, ich zitiere ganz kurz, ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Presserecht, das wird mein BMI auch wissen, ist ja eigentlich Ländersache. Deswegen würde mich interessieren, aus welchen Gründen denn die Ministerin entschieden hat, über dieses Konstrukt Vereinsrecht erstmals in der bundesdeutschen Geschichte eine Zeitschrift verbieten zu lassen und damit die eigentlich dafür zuständigen Gesetzessystematiken inklusive auch Landesrecht oder Abwägungen Grundgesetzbindung plus presserechtliche Gesetze zu umgehen.
Also Herr Warwick, das haben wir ausführlich begründet. Das können Sie auch unseren gestrigen Mitteilungen entnehmen. Und es ist mitnichten der Fall, dass das das erste Mal wäre, dass bestimmte Publikationen mit dem Mittel des Vereinigungsverbots verboten worden wären, sondern aus dem linksextremistischen Bereich, wenn Sie sicherlich sich an die Plattform Indymedia erinnern, ein Verbot, was übrigens bestätigt wurde vom Bundesverwaltungsgericht. Dann gab es Publikationsorgane, auch organisiert in Form von Unternehmen, von GmbHs, die der PKK zuzurechnen waren. Diese GmbHs sind verboten worden. Auch das ist vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. Und selbstverständlich wurde diese Verbotsverfügung gestern sehr ausführlich begründet und liegen dem sehr umfassende Beweismittel zugrunde, die von dem Bundesamt für Verfassungsschutz ebenso wie den beteiligten Landesämtern für Verfassungsschutz zusammengetragen worden sind. Der Kompakt Verlag, die entsprechenden Publikationen sind seit 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, waren vorher als rechtsextremistische Verdachtsfälle eingestuft. Insofern gibt es da umfassendes Beweismaterial. Alle Durchsuchungen, alle 14 Durchsuchungsmaßnahmen, die gestern stattgefunden haben, sind richterlich angeordnet worden, gerichtlich angeordnet worden. Das ist auch echt ein wichtiger Hinweis. Und diese ausführliche Verbotsverfügung kann natürlich gerichtlich überprüft werden. Dagegen besteht Rechtsschutz unmittelbar zum Bundesverwaltungsgericht. Viele Verbotsverfahren sind schon dort vor dem Bundesverwaltungsgericht überprüft worden. Bisher hat das BMI jedes Mal diese Verbotsverfügung sozusagen erfolgreich verteidigen können. Sie haben bisher immer gehalten. Und so ist das im Rechtsstaat, dass es staatliche Entscheidungen gibt, die dann gerichtlich überprüft werden, in dem Fall direkt in erster Instanz vom Bundesverwaltungsgericht, weil das eben natürlich eine sehr wichtige und auch sehr einschneidende Maßnahme ist, die aber im Grundgesetz unmittelbar vorgesehen ist. Wenn Sie in Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes schauen, dann sind Vereine, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen, Vereine ist ein weiter Begriff, darunter können auch Unternehmen fallen, zu verbieten. Und das folgt unmittelbar aus dem Grundgesetz, ebenso wie die Pressefreiheit. Und entsprechend ist in der Verbotsverfügung sehr ausführlich begründet worden, warum dieses durch und durch verfassungsfeindlich agierende Unternehmen zu verbieten war. Und ist die Pressefreiheit ausführlich abgewogen worden mit den Gründen, die für das Verbot sprachen, dem Antisemitismus, dem Rassismus, der eklatanten Verfassungsfeindlichkeit dieser Publikationen. Und das trägt dieses Verbot. Sie können das übrigens nicht nur sagen der Auffassung des BMI entnehmen, sondern auch dem, was einige Landesinnenminister, deren Behörden ja dieses Verbot gestern mitvollzogen haben, geäußert haben. Etwa der brandenburgische Innenminister, der hessische Innenminister, ja viele dazu geäußert. Es sind Beweismittel, wie gesagt, des Bundesamts für Verfassungsschutz ebenso wie der Landesämter, die da eingeflossen sind. Gestern ist umfangreiches Beweismaterial nochmal sichergestellt worden bei den Durchsuchungen, die natürlich auch noch einfließen in dieses Verfahren. kann. Und wenn das gerichtlich überprüft wird, dann sehen wir dem entgegen, weil genau so soll es ja im Rechtsstaat sein, dass gegebenenfalls dann am Ende auch Gerichte entscheiden.
Es ist hier vorne noch eine Frage dazu.
Ja, Herr Kall, der Bundestagsvizepräsident Kubicki hat ja gestern getwittert, dass er davon ausgeht, dass das Verbot vor Gericht gekippt wird und dass in diesem Fall Frau Faeser nicht zu halten sei als Innenministerin. Ist sie denn bereit, ihre persönliche Zukunft als Ministerin mit diesem Verbotsverfahren zu verbinden?
Also solche Aussagen, politischen Meinungsäußerungen kommentieren wir nicht von hier aus, aber das tun wir nie. Dass diese Verbotsverfügung ausführlich begründet ist und gerade auch in der Abwägung mit der Pressefreiheit ausführlich begründet ist und sich an den Leitlinien, die aus der bisherigen Rechtsprechung folgen. Es gibt Urteile dazu, unter welchen Prämissen eben auch Publikationen trotz des Schutzes der Pressefreiheit aufgrund eben der eklatanten Verfassungswidrigkeit, der Verletzung der Menschenwürde, der Verletzung des Demokratieprinzips, der Verletzung des Gleichheitsrechts, wie gesagt, des Rassismus, des Antisemitismus, des Geschichtsrevisionismus, der da durch und durch diese Publikationen prägt, das rechtfertigt das Verbot, das ist ausführlich begründet und insofern kann das dann gerichtlich auch überprüft werden.
Herr Warwick nochmal? Ja,
noch eine Verständnisfrage. Aber wieso ist man nicht von Anfang an den Weg über Staatsanwaltschaften und Gerichte gegangen, sondern hat sozusagen dieses Konstrukt Vereinsrecht genommen? Das sorgt ja auch allgemein, also Sie haben jetzt die Positivbeispiele genannt, die das bejahen, aber es gibt ja auch zahlreiche, auch namhafte Juristen, die das sehr hinterfragen, auch die, ob das verfassungskonform ist. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wieso die Ministerin gerade diesen Schritt gewählt hat. Es hat ja auch andere gegeben.
Also das ist ein Instrument der wehrhaften Demokratie. Und wenn die Beweismittel vorliegen, dass dort so eklatant gegen die Verfassung verstoßen wird, dann muss man solche Mittel auch einsetzen. Das ist ausdrücklich in Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes vorgesehen, nicht nur im Vereinsrecht, was das dann einfach gesetzlich sozusagen ausbuchstabiert, die konkreten Voraussetzungen nennt, sondern das sieht das Grundgesetz vor als wehrhafte Verfassung, die sich sozusagen nicht auch durch die Umsturzvorstellungen und Ähnliches, was da propagiert wurde bei Kompakt, selber aushebeln lässt, sondern diese wehrhaften Instrumente vorsieht. Und wenn die Beweismittel dafür vorliegen, dann müssen die Sicherheitsbehörden diese auch einsetzen. Das ist ein anderes Instrument als die Strafverfolgung. Das kann parallel voneinander, es kann unabhängig voneinander stattfinden. Es sind diverse rechtliche Instrumente ja schon im Vorfeld eingesetzt worden. Wie gesagt, zunächst Verdachtsfall in der Beobachtung durch die Verfassungsschutzämter, dann Einstufung als gesichert rechtsextremistisch, was ja schon die höchste Stufe ist, wie ein Beobachtungsobjekt eingestuft wird, dann finden Sie die entsprechenden Ausführungen dazu auch im Verfassungsschutzbericht. Diese Instrumente sind ja im Vorfeld schon eingesetzt worden und diese haben die entsprechenden Beweismittel ergeben, um dieses Verbot eines nochmals zentralen Akteurs der rechtsextremistischen Szene in Deutschland dann auch zu rechtfertigen.
Dann noch eine Verständnisfrage zur Zentralität von Kompakt. Ich meine, geben nach eigenen Angaben grob eine Auflage von 40.000 her, davon kann man vermutlich die Hälfte abziehen. Das Social-Media-Angebot, die Abfragen ist auch überschaubar, also das hat vermutlich 0,0% der Bevölkerung erreicht. Sieht die Ministerin da wirklich eine Gefährdung der bundesdeutschen Demokratie in diesem Medium?
Also Herr Warwick, das haben wir wirklich ausführlich dargelegt und finden Sie auch ausführlich dargelegt im Verfassungsschutzbericht und darauf würde ich gern verweisen.
Ich, mit Blick auf die Uhr würde ich das Wort jetzt Frau Lindner geben, die eine Frage hat, und dann Herrn Kamis.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium. Es geht um die Vorwürfe von käuflichen Terminen, die sich sowohl gegen Mobil in Deutschland als auch dann quasi um den Verkehrsminister rumranken. Mich würde mal interessieren, sind Sie denn in Kontakt mit Mobil in Deutschland? Wie verläuft die Aufklärungsarbeit und wie geht es jetzt weiter mit der Schirmherrschaft für diese Kampagne und planen Sie in Zukunft dann vielleicht strengere Compliance-Vorschriften, um solche Dinge dann in Zukunft zu verhindern?
Ihre Frage gibt mir die Gelegenheit, hier eine Einordnung vorzunehmen. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Es ist so, dass ich gerne vorausschicken möchte, dass das BMDV jeglichen Vorwürfen einer unrechtmäßigen Einflussnahme von Interessengruppen und einer Vermittlung von Terminen mit der Hausleitung gegen Bezahlung mit aller Entschiedenheit entgegentritt. Diese Vorwürfe sind nicht zutreffend und die weisen wir auch entschieden zurück. Das ist wichtig zur Klarstellung. Es ist so, und da möchte ich ganz kurz die zeitliche Abfolge darauf hinweisen, es ist so, dass die Regierungskoalition im Koalitionsausschuss von März 2023 entschieden hat, HVO 100, das ist ein fortschrittlicher Biokraftstoff, zuzulassen in Deutschland. Und infolge dieser Entscheidung, dieser Einigung, hat sich unser Haus entschieden, die Kampagne HVO 100 Goes Germany von Mobil in Deutschland e.V. insofern zu unterstützen, als der parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic die Schirmherrschaft übernimmt. Hier geht es darum, diesen Kraftstoff bekannt zu machen und mögliche Vorbehalte abzubauen. Wir hatten das in der Vergangenheit zum Beispiel bei der Einführung von E10-Sprit gesehen. Da kann man aus heutiger Sicht sagen, dass diese Einführung sehr schwerfällig erfolgte, weil der Sprit von den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht akzeptiert wurde. Aus der Erfahrung heraus, dass es so ist oder so war, hat man sich entschieden, dass das bei HVO 100 sich nicht noch einmal wiederholen sollte, sondern im Gegenteil, dass es wichtig ist, auch für eine Bekanntheit für diesen klimafreundlichen Kraftstoff zu werben. Denn es ist so, bei HVO 100, das ist ein wichtiger Baustein für die klimaneutrale und klimafreundliche Mobilität der Zukunft, ist es so, dass wir ein CO2-Minderungspotenzial von 90% haben. Das ist ein besonders klimafreundlicher Dieselkraftstoff. Sie fragten zu der Schirmherrschaft. Ich habe das kurz skizziert, was die Motivation war, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Vorwürfe, über die Frontal gestern berichtet hat, waren uns bis zur Konfrontation durch die Redaktion mit den Fragen, mit der Recherche nicht bekannt. Mit dem Moment, wo die Fragen und den daraus sich ableitenden Vorwürfen eingingen, haben wir sofort eine Prüfung und Aufklärung angestoßen, in der Form, dass Schirmherr Luksic, also Herr parlamentarischer Staatssekretär Oliver Luksic in seiner Funktion als Schirmherr, einen Brief an Mobil in Deutschland e.V. geschrieben hat und umgehende Aufklärung und umfassende Aufklärung gebeten hat dieser Vorwürfe und hat dann auch in Aussicht gestellt, in diesem Brief sollten sich diese Vorwürfe bewahrheiten oder sollten die Vorwürfe nicht ausgeräumt werden können, dann muss die Schirmherrschaft ruhen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind aus unserer Sicht die Vorwürfe nicht rückstandslos ausgeräumt. Insofern wurde am Montag, also vorgestern, entschieden, die Schirmherrschaft ruhen zu lassen. Und wir dringen natürlich darauf, dass diese Vorwürfe auch umfassend aufgearbeitet werden, weil allein dieser Eindruck, der durch die Veröffentlichung da entstanden ist, natürlich schädlich ist. Und allein der Eindruck einer möglichen Käuflichkeit ist natürlich ein Problem. Deshalb weisen wir es auch entschieden zurück und dringen auf Aufklärung. Hier liegt der Ball jetzt bei Mobil in Deutschland e.V. Die müssen diese Vorwürfe aufklären. Und vielleicht auch nochmal zum Modus Vivendi bei der Durchführung von Schirmherrschaften. Es ist so, dass Schirmherrschaften grundsätzlich natürlich, selbstverständlich, nicht mit Gegenleistungen verbunden sind. Und das wird bei einer Erteilung einer Schirmherrschaft auch klar gemacht. Und das ist auch in diesem Fall klar gewesen. Insofern ist, was ich für das BMDV sagen kann, hier alles sauber gelaufen. Und wir haben die notwendigen Konsequenzen gezogen und nun liegt der Ball bei Mobil in Deutschland, was die Aufklärung angeht.
So, ich habe jetzt noch Herrn Steiner dazu. Ich habe auch noch weitere Wortmeldungen dazu. Ich habe aber auch noch Herrn Kammes mit einer anderen Frage. Und wir haben ein Zeitproblem. Und deshalb gebe ich jetzt Herrn Steiner das Wort, weil er mir das eingangs schon gesagt hat. Und dann läuft das Mikro. Noch ein
Zeichen. Dieses, genau.
Ja, okay. Und dann geht das Wort an Herrn Kammes.
Herr Pauli. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Sie sind unzufrieden mit dem, wie Mobil in Deutschland bislang für Aufklärung gesorgt hat. Es ist nicht restlos aufgeklärt. Sie haben die Schirmherrschaft auf ruhend gestellt, statt sie niederzulegen. Ist das nicht inkonsequent?
Nein, das ist nicht inkonsequent. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht eine Vorverurteilung betreiben. Es ist ja so, es stehen jetzt Vorwürfe im Raum, die sind nicht widerlegt, sie sind aber aus unserer Sicht auch nicht eindeutig belegt, weil die Präsentationen, über die die Frontalredaktion in ihrem Bericht berichtet, die liegen uns nicht vor. Wir kennen diese Präsentationen nicht. Und selbstverständlich gab es auch keine solchen Vereinbarungen. Insofern läuft gerade die Sachverhaltsaufklärung. Der Sachverhalt ist für uns noch nicht final aufgeklärt. Und für den Zeitpunkt der Dauer der Sachverhaltsaufklärung ruht diese Schirmherrschaft. Grundsätzlich besteht ja die Möglichkeit, dass die Vorwürfe sich entweder bestätigen oder dass sie aber ausgeräumt werden können. Und dann muss man über nächste Schritte nachdenken.
Herr Pauli, da muss ich dann doch nochmal nachfragen. Das heißt, Sie gehen nach wie vor davon aus, dass sich diese Vorwürfe auch als unberechtigt bewahrheiten könnten?
Ich möchte mich jetzt hier nicht in den Raum des Spekulativen begeben. Wir reden über eine Presseberichterstattung wir haben daraufhin, also nach der Konfrontation mit der Recherche, haben wir die Aufklärung begonnen. Und jetzt haben wir auch erste Konsequenzen gezogen. Und für den Fall, dass sich diese Vorwürfe bewahrheiten sollten, haben wir uns auch weitere Schritte ausdrücklich vorbehalten, inklusive rechtlicher Schritte. Aber dafür ist es zum jetzigen Zeitpunkt aus unserer Sicht einfach viel zu früh.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. In die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
So, dann wechseln wir aus Zeitgründen jetzt das Thema und Herr Kramis hat das Wort.
Danke. Eine Frage an das Umweltministerium. Geht um eine Recherche, die gestern veröffentlicht wurde, zur potenziell gefährlichen Nutzung von Standortdaten, die Nutzerinnen und Nutzer von Mobiltelefonen betreffen. Erste Frage, wie beurteilt Ihr Ministerium, die Bundesregierung, den Handel mit diesen sensiblen Daten? Und die zweite Frage, solche Daten werden auch in Deutschland erhoben und gehandelt. Was planen Sie, um Nutzerinnen und Nutzer von Mobiltelefonen besser vor Ausbeutung zu schützen?
Ja, vielen Dank. Also ich fühle mich hier gerade als Verbraucherschutzministerium angesprochen in diesem Fall, denn dabei geht es ja relativ wenig um Umweltfragen. Zu Ihren Fragen. Also was ich dazu sagen kann, ist umfassende Bewegungsprofile über Nutzerinnen und Nutzer digitaler Geräte erlauben intensive Einblicke in den Alltag und sie haben das Potenzial, ihre gesamte Persönlichkeit offenzulegen. Und das ist natürlich ein enormes Risiko für die persönliche Freiheit. Daher sollten sensible, personenbezogene Informationen in einer freien Gesellschaft nicht für Dritte verfügbar sein. Denn die Übertragung von personenbezogenen Daten als Selbstzweck, also als reine Handelsware, ist aus unserer Sicht mit dem Datenschutzrecht nicht vereinbar. Gerade Standortdaten sind äußerst sensibel. Sie können dazu führen, dass Menschen konkret gefährdet werden. Daher halten wir es für erforderlich, den Schutz von Standortdaten im EU-Recht deutlich zu verbessern. Am besten ist es, die Erhebung personenbezogener Daten zum Zweck personalisierter Werbung bereits am Ausgangspunkt zu vermeiden, also dort, wo die Daten erstmals erhoben werden. Und dafür sehen wir zwei Hebel. Wir brauchen eine klare Regulierung, die umfassend vor der Datennutzung für personalisierte Werbung schützt. Ziel ist es, einen konsequenten Umstieg auf alternative Werbemodelle zu bewirken, zum Beispiel kontextbasierte Werbung. Und zweitens, Internetdienste sollen grundsätzlich nicht mehr Daten erheben dürfen, als für ihre Nutzung erforderlich ist. Dafür setzt sich das BMUV auf EU-Ebene ein, um Verbraucherrecht zu stärken und einen hohen Schutzstandard zu gewähren.
Bis wann werden konkrete Forderungen Ihres Hauses an die EU übermittelt?
Nun warten wir erstmal ab, dass sich die neue Kommission konstituiert und wir dann dort Gespräche beginnen können. Insofern kann ich da keinen Zeitplan vorgeben.
Gut, wir warten nicht ab, sondern wir erwarten die nächste Pressekonferenz. Vielen Dank allen, die gekommen sind, und ich sage einen fliegenden Wechsel an.